Startklar, der Podcast über Luft- und Raumfahrt in deinem Alltag. Präsentiert von Munich Aerospace, dem bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startklar. Mein Name ist Simone Markt. Ich bin Projektmanagerin bei Munich Aerospace und begleite euch als Host durch diesen Podcast. Wann fliegen wir elektrisch? Genau darüber sprechen wir in dieser Folge mit Ivor van Dartel, CEO und Co-Founder von Veridion. Das Startup arbeitet an einem vollelektrischen Regionalflugzeug und verspricht damit eine neue Art von sauberer und bezahlbarer Mobilität. Wir sprechen über die Vision hinter dem Unternehmen, technische Herausforderungen und die Rolle von Politik und Infrastruktur. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ivor, schön, dass du hier bei uns im Podcast bist.
Hallo Simone.
Ivor, Veridion entwickelt den Microliner, ein elektrisches Regionalflugzeug. Erzähl uns doch ein bisschen von den Anfängen. Wann habt ihr Veridion gegründet und mit welchem Ziel, mit welcher Vision?
Ja, wir haben Veridion in 2021 gegründet, mit dem Ziel, kurzfristig eine Lösung zu erarbeiten für eine nachhaltige emissionsfreie Luftfahrt. Ich war früher tätig in einem Großkonzern, wo man das Thema nachhaltige Luftfahrt wirklich gesamtheitlich betrachtet hat und dabei dann auch einen sehr weiten Zeithorizont sich vorgestellt hatte. Größere Verkehrsflugzeuge zu dekarbonisieren benötigt sehr viel mehr Zeit. Aber wir haben uns das Ziel gestellt, dass wir wirklich kurzfristig was erreichen können, was dann auch kurzfristig einen Mehrwert für die Gesellschaft hat.
Und wenn du sagst kurzfristig, was bedeutet das? Von welchem Zeithorizont reden wir da?
Ja, wir reden immer von diesem Jahrzehnt. Das war in 2022 weiter weg, als es jetzt ist. Ja, wir haben wirklich dann Anfang 2022 wirklich operativ angefangen. Und wir streben jetzt an, dass wir Anfang 2030 oder vielleicht Ende 2029, je nachdem, das erste Flugzeug ausliefern können an einem Kunden, womit dann auch normale Fluggäste mitreisen dürfen.
Schauen wir uns euer Flugzeug ein bisschen an, vielleicht damit wir uns vorstellen können, von was wir überhaupt sprechen. Wie sieht der Microliner aus? Wie groß ist er? Wie viele Passagiere passen rein? Vielleicht kannst du uns einfach so ein bisschen erzählen, was für ein Flugzeug ihr da entwickelt habt.
Ja, das Flugzeug, was wir entwickeln, hat Platz für 9 Passagiere. Wird auch in der Regel als Zubringerflugzeug klassifiziert oder im Englischen Commuter Class. Es ist ein konventionelles Flugzeug. Es hat Flächen, einen Rumpf, einen Propeller vorne und Leitwerke. Sieht eigentlich ganz normal aus wie ein Flugzeug, wird man sofort sehen. Das Erste, was aber auffällt, ist, dass wir ziemlich große Tragflächen haben, fast wie einen großen Motorsegler. Es ist nämlich so, wenn man batterieelektrisch fliegt, hat man unter dem Strich weniger Energie an Bord, als wenn man mit Kerosin fliegt. Und um das zu kompensieren, möchte man dann einen Flieger entwickeln, der im Grunde genommen weniger Energie verbraucht, also eine bessere aerodynamische Leistung hat, so wie Motorsegler auch. Und deswegen haben wir einen relativ hohen Gleitwinkel.
Auf eurer Website steht, habe ich gelesen, Clean and Affordable Mobility for Underserved Regions. Das heißt, ihr entwickelt den Microliner ganz gezielt für in Sachen Mobilität unterversorgte Regionen. Welche Einsatzfelder habt ihr da konkret im Blick? Wo siehst du das größte Potenzial für euer Flugzeug?
Ja, es gibt eigentlich ziemlich viele Orte, wo das sehr gut funktionieren kann. Wenn man sich die Regionalfliegerei anschaut, dann war sie in der Vergangenheit größer, als sie jetzt ist, weil die Luftfahrtunternehmen eigentlich immer größere Flugzeuge an immer größeren Flughäfen konzentriert haben und die Zubringerstrecken oder die Regionalstrecken immer weniger profitabel wurden und auch teilweise weggebrochen sind. Und dann reden wir nicht nur über kleinere Orte mit einem kleinen Regionalflugplatz, wir reden auch über mittelgroße Städten, so wie zum Beispiel Friedrichshafen, die einen kompletten Flughafen haben, aber keinen Linienverkehr mehr haben. Und dann gibt es natürlich zusätzlich geografische Bereiche, so wie Inseln oder wo man Berge hat oder Fjorden oder was sonst noch an geografische Barrieren, wo man über Land ziemlich lange reist, aber in der Luft einen relativ kurzen Weg hat. Und wir machen das dann auch vor allem wieder bezahlbar. Diejenigen, die Elektroauto fahren oder vielleicht elektrische Fahrzeuge betreiben, wissen schon, dass Elektrifizierung auch Betriebskosten senkt. Und damit werden solche Flugverbindungen auch sehr wirtschaftlich.
Was heißt es konkret bezahlbar? Wie, also wenn man jetzt so hört, kleines Flugzeug, 9 Sitzplätze, das klingt so in meinen Laienohren erstmal nach Luxus und ja, fast schon Privatflugzeug. Kann man sich kaum vorstellen, dass es bezahlbar für so einen Normalo sein soll. Von was für Kosten sprechen wir da ungefähr? Kannst du da was sagen?
Also es wird nicht billig sein. Wir reden schon von Premium vielleicht, aber es wird kein Luxusgut sein. Vergleich es vielleicht mit jemand, der eine Reise unternimmt mit der Bahn und dann eine Erste-Klasse-Ticket kauft, weil er dann besseren Komfort hat, besser arbeiten kann. Und wir reden dann unter dem Strich von ein paar hundert Euro pro Strecke. Um das nochmal genauer zu beschreiben, unsere Modelle sagen, dass wir Sitzkilometer produzieren können für unter 50 Cent pro Sitzkilometer.
Das musst du kurz erklären. Was ist ein Sitzkilometer?
Ja. Ein Sitzkilometer. Ja, unser Flugzeug hat 9 Sitzplätze, die man verkaufen kann und kann am Anfang bis 400 Kilometer fliegen. Wenn wir das dann mal eben summieren, 9 mal 50 Cent mal 400 wäre, wenn ich mich jetzt nicht tausche, 1.800 Euro.
Ich kann so schnell nicht Kopf rechnen.
Nee, ich bin ja nur der CEO, ich kann ja nicht so richtig gut rechnen. Genau, 1.800 Euro, das wäre halt dann in Großordnung, was diese Reise kostet, leer oder mit oder gefüllt. Das heißt, wenn du das runterbrechst pro Sitzen, dann würde einen Sitzplatz 200 Euro kosten, erstmal. Wenn man die 50 Cent nimmt, wir liegen sogar unter 50 Cent. Und wenn man ein Privatauto fährt, wenn er neu ist, dann liegt man auch schnell bei 50 Cent pro Kilometer, was es kostet. Dann haben wir auf der anderen Seite eine Studie veröffentlicht, was wären denn die Menschen bereit zu zahlen für eine Reise, wo sie erhebliche Zeitersparnisse hätten. Und diese Studie fokussiert sich vor allem auf Deutschland, innerdeutsche Flüge, aber auch Flüge Richtung den Nachbarländer. Und man merkt, dass zwischen 60 und 80 Cent Preis, das, was der Fluggast abrechnet, es zwischen 20 und 30 Millionen Reisende geben wird, die ihr Verhalten ändern würden und mit uns fliegen, statt mit dem eigenen Auto fahren. Das heißt, das sind wahrscheinlich die Geschäftsreisende oder Personen, die eben besondere Dringlichkeit haben oder vielleicht ein bisschen wohlhabendere Privatpersonen. Aber es ist kein Luxus.
Du hast es gerade schon angesprochen, ihr plant erstmal mit einer Reichweite von 400 Kilometern.
Mhm.
Und es ist ja auch immer wichtig, dass die Politik hinter so einem Projekt steht und da auch unterstützt und fördert. Wenn ich jetzt Politikerin wäre, also das ist ja durchaus eine Strecke, die ich auch, du hast es angesprochen, mit der Bahn fahren könnte. Wie könnte man jetzt politisch begründen oder was würdest du mir sagen, wieso soll ich den elektrischen Regionalflugverkehr fördern und mich nicht eher dafür einsetzen, das Bahnnetz zu verbessern und weiter auszubauen?
Ja, das ist also auch keine Konkurrenz. Das Verkehrssystem muss man als Ganzes betrachten. Es gibt unterschiedliche Verkehrsmodalitäten für unterschiedliche Strecken und Reisezwecke. Und die Bahn ist ja sehr gut geeignet für Verkehrsflüsse, wo man sehr viele Menschen hat, die genau die gleiche Strecke fahren wollen. Weil die Infrastrukturinvestitionen, die sind erheblich und das rechnet sich nur, wenn man einen Verkehrsfluss hat, der das rechtfertigt. Nehmen wir mal das ICE-Netz, das ist in der Regel zwischen den Großstädten angelegt. Und dieses Netz wird es weiterhin geben und wird man dort ausbauen, wo das sinnvoll ist. Es gibt aber sehr viele Strecken, wo man keine Schiene hinbauen wird. Und ich möchte das nochmal an eine weitere Statistik festmachen und auch als Quelle gleich nennen, die Verkehrsverflechtungsprognose von Bundesverkehrsministerium. Sehr empfehlenswert, ich glaube 600 Seiten, aber in zwei Seiten findet man eine ganz interessante Info. Das ist nämlich die Tabelle, die Strecken unterscheidet von, also innerstädtisch, dann irgendwann ab 100 Kilometer bis 600 Kilometer, dann gefiltert nach Reisezweck. Ist das ein Familienbesuch? Ist das eine Dienstreise oder Tourismus? Und dann Reisemodalität. Und in dem Kreis 150 bis 600 Kilometer sind in Deutschland jährlich 1,4 Milliarden Menschen unterwegs. Personenreisen. Das waren vor Covid 36 Millionen Fluggäste. Das sind letztes Jahr, glaube ich, nur noch 12 Millionen gewesen. Das sind auch nur 120 Millionen Bahnreisende, die auf den Fernzügen reisen. Und man weiß, dass die Fernzüge, die sind ja auch jetzt von der Kapazität gut gefüllt. Die hätten jetzt nicht die Möglichkeit, noch einmal 20% aufzunehmen. Geschweige noch die 1 Milliarde Menschen, die mit dem Pkw unterwegs sind. Ja, das ist das Thema. Weil wenn man in Friedrichshafen wohnt, das ist eine mittelgroße Stadt mit Industrie, mit Tourismus, also genug Gründe, weswegen man dorthin möchte oder von dort aus irgendwo hinreisen möchte. Und zum Beispiel, man möchte nach Bamberg, Nordbayern. Mit der Bahn ist man irgendwie 6 Stunden unterwegs, es gibt keine Flugverbindungen und ja, da fährt man halt Auto. Und das sind eigentlich die Strecken, wo man eine neue Verkehrsmodalität hinzufügt, wo die Reisende dann eine Option haben. Wenn ich von München aus nach Frankfurt möchte, dann hätte ich ja viele Optionen. Oder sogar nach Berlin habe ich eine gute Bahnverbindung. Aber nicht alle Menschen wohnen in München oder in Berlin.
Verstehe. Ich wollte eigentlich erst später über die Flughäfen reden, aber jetzt hast du es schon angeschnitten. Ah. Bleiben wir gleich dabei.
Ja.
Mich würde mal interessieren, du hast es gerade schon angesprochen. Also das können wirklich relativ kleine Flughäfen sein, von denen ihr dann startet. Die brauchen aber dann eine entsprechende Infrastruktur, oder? Ihr müsst da laden. Was ist da alles zu tun? Wie müssen die Flughäfen aufrüsten?
Ja, das Wichtigste, was man braucht, ist halt die Landebahn. Die ist ja vorhanden und wir bräuchten so in der Regel 800 bis 1000 Meter. Das heißt, auch die kleineren Flugplätze, das sind noch nicht mal immer Flughäfen, könnte man benutzen. Sogar Flugplätze, wo es noch nicht mal ein Terminal gibt. Man muss tatsächlich eine Ladeinfrastruktur bereitstellen. Und du hast ja vorher auch gefragt, was sollte die Politik da tun? In Bayern hat der Staatsminister für Verkehr noch nicht so lange her die bayerische E-Flugstrecke eröffnet und auch eine Förderung bereitgestellt, wo man von Hofplauen bis, ich glaube, Memmingen oder Kempten und dann ein paar Flugplätze in der Mitte, ich glaube Straubing, Augsburg, wo man da den Anfang hat, die erste Ladeinfrastruktur aufzubauen. Es geht natürlich in den ersten Schritt um Schulungsflugzeuge, die jetzt noch nicht die Ladeleistung haben, so wie wir sie bräuchten. Aber der Anfang ist da und man muss auch nur eine Ladeinfrastruktur bereitstellen. Und es könnte auch manchmal ganz gut zusammenpassen mit dem Ausbau von den Erneuerbaren vor Ort. Viele Flugplätze haben Freiflächen, die man für Photovoltaik eigentlich gut anwenden kann. Wir bräuchten für unser Flieger eine Megawatt-Ladensäule und wir setzen auch sehr gezielt auf die MCS-Ladestandard. Das ist die gleiche Ladestandard, die E-LKWs benutzen, die auch seit ein paar Jahren jetzt ausgerollt wird. Und in Deutschland gibt es auch die Initiative, jetzt werde ich mich nicht tausche, 1800 MCS-Ladensäulen zu errichten für E-LKWs, aber auch für Schiffe. Und wir behaupten, das sollten wir noch die regionale Luftfahrt mit hinzunehmen. Und wenn man 60 Megawatt Ladesäule hinstellt an 30 Flugplätzen, dann hätte man schon ein erhebliches Netzwerk. Das heißt, ja, man muss das managen, aber es ist eine komplett machbare Aufgabe in den nächsten 5 Jahren.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Ihr wollt in 5 Jahren soweit sein. Sind die Flughäfen dann auch schon soweit? Und wie ist da generell die Bereitschaft von diesen kleineren Flughäfen? Sind die total glücklich, wenn ihr kommt und sagt, hey, wir wollen in 5 Jahren bei euch starten? Oder schwingt da noch Skepsis mit?
Nee, die Flughäfen sind eigentlich die Stakeholder im Ökosystem, die sofort erkannt haben, dass sie hier einen Mehrwert haben, einen absoluten Kernmehrwert, weil sie sind dort, wo die Verkehrsverbindungen gerade nachlassen. Und sie könnten Verkehrsverbindungen anbieten, weil sie sind jetzt nicht quasi voll mit Flügen. Ja, es gibt ja, also wir würden jetzt nicht am Franz-Josef-Strauß-Flughafen München mit unseren 9 Sitzer ankommen wollen, weil da hat man eigentlich eher keinen Platz.
Was ist mit sowas wie München-Memmingen zum Beispiel?
Ja, Memmingen ist ja auch nicht so klein.
Eben,
aber
genau.
Memmingen, also ohne jetzt die Kapazitätsanalyse durchgeführt zu haben, das ginge. Augsburg, Nürnberg, aber auch die noch kleineren wie Hof. Dann gibt es natürlich in den Nachbarländern viele Flugplätze rund um Berlin oder Städten wie Paderborn, Kassel, München-Gladbach. Da gibt es, also Deutschland ist auch das Land der Hidden Champions, ja, die Familienbetriebe, die vielleicht keiner kennt, aber die dann weltweit die beste Klappendichtungen für Hochdrucksysteme bauen und überall auf der Welt Kunden und Lieferanten und so weiter haben. und irgendwo in einem Ort sind, wo sie keine ICE-Bahnhöfe oder Linienverkehr haben. Aber sie haben meistens einen Flugplatz. Das heißt, den Effekt auf der regionale Wirtschaft wird gigantisch sein. Es wird auch attraktiver sein, in der Heimat zu bleiben, weil man darf in der Heimat wohnen, kann trotzdem schnell zu den Großstädten reisen und vor allem auch die Verkehrsverbindungen zu Nachbarländern. Ich komme aus den Niederlanden. Zwischen Niederlande und Deutschland fließt die Hälfte der ganze EU-Handel. Wenn man schaut, was die Verkehrsverbindungen sind, dann gibt es, glaube ich, eine Bahnverbindung Amsterdam-Berlin und dann ein paar
Bahnhöfe in der Mitte. Das war es dann aber auch schon so ziemlich, ja.
Man kann mittlerweile von München nach Amsterdam einmal am Tag.
Ja.
Und die meisten Menschen in dem Grenzgebiet, die pendeln mit dem Auto.
Du hast gerade schon angesprochen, dass an den kleineren Flughäfen alles auch ein bisschen anders läuft. Es gibt nicht diese klassischen Terminals. Vielleicht kannst du uns mal so mitnehmen, ein Bild zeichnen, wie so eine Reise mit so einem Microliner in Zukunft aussehen würde. Ich kann mir vorstellen, da läuft einiges anders, hoffentlich auch schneller, wie ja, bei so einer klassischen Flugreise, die jeder kennt.
Ja, genau. Die meisten, die mal geflogen sind, wissen, am Großflughafen soll man Zeit mitbringen. Es gibt die Anreise zum Flughafen, dann müsste man vielleicht parken oder noch ein Stück laufen. Dann gibt es Einchecken, dann gibt es Security und dann gibt es nochmal am Gate warten. Und wenn man dann noch auf der Insel in München auf Gate K oder so, dann muss man noch mit dieser kleinen U-Bahn dort
hinkommen. Ja, genau.
Und so Reisen bis 400-500 Kilometer ist man dann vielleicht dreiviertel Stunde in der Luft, aber Tür zu Tür haben trotzdem 4 Stunden verbraucht. Und dann ist München übrigens noch ein ziemlich angenehmer Großflughafen, ja, im Vergleich zu anderen Städten wie Paris oder so. Wenn man mit einem kleineren Flieger reist und diejenigen, die vielleicht mal in dem Genuss waren, privat zu fliegen, die kennen das. Man hat entweder ein ganz kleines Terminalgebäude, wo man mit einer Handvoll Fluggäste durch die Security geht, aber das nimmt dann eigentlich keine Zeit in Anspruch. Das heißt, man kann seine Anreise sehr viel besser optimieren am Abflugzeit. Und das Boarding bei uns, ja, mit 9 Personen ist man halt schnell im Flieger. In manchen Fällen kann man sogar mit dem Fahrzeug vorgefahren werden. Man steigt um, steigt ein und fliegt los. Und es gibt sogar für innerdeutsche Flüge unter einem gewissen Startgewicht auch weniger Regularien bezüglich Security. Das heißt, es gibt Strecken, da kann man mit sehr viel weniger Infrastruktur trotzdem alle Sicherheitsbedingungen erfüllen. Und an Bord ist es dann sehr bequem. Wir haben auch extra eine Kabine entwickelt, wo der Fluggast nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt einen Rücktritt gemacht. Der Sitzkomfort sollte sich vergleichen lassen mit einem Business-Class-Sitz in einem A320-Flieger. Das heißt, man hat einen 18 Zoll breiten Sitz, man hat 32 Zoll Beinfreiheit. Das ist so, was in diese Business-Class-Kabinen der Maßstab ist. Ich kann vielleicht nicht gerade aufstehen, aber ich kann gut sitzen. Wir haben auch die Ergonomiestudie durchgeführt, dass Menschen bis 1,95 Meter problemlos einen guten Sitzkomfort haben und auch die kleineren Menschen, sondern so die 5. Perzentil bis 95. Perzentil genommen als Ausgangspunkt. Und wir haben auch in der Flugzeugklasse die größte Kabine, 10 Kubikmeter. Das heißt, der Fluggesellschaft hätte die Option, eine Toilette einzubauen. Die meisten sagen ja, für 2 Stunden Flug braucht man keine Toilette. Andere sagen, psychologisch hätten unsere Fluggäste gerne die Möglichkeit. Und diese Toilette wäre dann auch größer, als was man in den herkömmlichen Linienverkehr so hat. Das heißt, man hat vielleicht diesen ähnlichen Komfort von einem Privatflug, muss aber nicht diesen Preis dafür zahlen.
Ivor, ihr plant, euer Flugzeug noch vor 2030 zu zertifizieren.
Jawohl.
Kannst du uns kurz erklären, was es mit dieser Zertifizierung auf sich hat und warum dieser Schritt so wichtig für euch ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Luftfahrt ist eine von den Aktivitäten auf dieser Erde, die am meisten von Behörden kontrolliert und reguliert wird und deswegen auch so ein extrem erfolgreichen Fortbewegungsmodell, weil es die sicherste Verkehrsmodalität aller Verkehrsmodalitäten ist. Man muss als Flugzeughersteller, vielleicht glaube ich nur die Welt der Medizin kommt da irgendwie in der Nähe, wenn Medikamente müssen auch zugelassen werden. Und das bedeutet, dass bevor ein normaler Fluggast mit einem Flugzeug mitreisen darf, das Flugzeug zugelassen ist oder zertifiziert und alle Regularien und Sicherheitsstandards entspricht, die einen einwandfreien Flug gewährleisten. Und man hat bei vielen innovativen Flugzeugprojekten empfunden, dass wenn man zu innovative Fluggeräte entwickelt, wofür es noch keine Regularien gibt, dass man natürlich auch nicht weiß, gegen was wird es zugelassen. Wir sind in eine Zulassungskategorie, die nennt sich CS23 Level 3 oder in normaler Sprache allgemeine kleine Luftfahrt, weil die große Luftfahrt hat noch strengere Regularien. Und wir haben mit den Behörden, das ist in dem Fall europäisch geregelt, die europäische Behörden, die Zulassungsbasis bereits festgelegt. Das bedeutet, wir wissen genau, welche Regularien müssen wir folgen und wie können wir dafür konstruieren. Und bevor es dann soweit ist in 2030, haben wir dann schon mit 2 oder 3 Prototypen das ganze Flugversuchsprogramm durchlaufen. Auch sehr viele Tests am Boden. Wir eröffnen jetzt nächste Woche hier in Oberpfaffenhofen unsere neue Halle, wo wir sowohl Batterien fertigen als testen. Das heißt, bevor der Fluggast mitreist, ist es alles komplett durchgetestet und von einer unabhängigen Behörde zugelassen.
Und deswegen ist es so extrem wichtig für euch, weil sobald die Zertifizierung da ist, könnt ihr quasi ja die Flugzeuge zum Einsatz bringen.
Genau, sonst hat man kein Produkt.
Ich habe gelesen, dass es dein Ziel ist, in ein paar Jahren die größte E-Flugzeugfirma Europas zu sein. Was macht dich so sicher, dass euer Flugzeug zum Erfolg wird?
Ja, das habe ich tatsächlich bereits am Anfang gesagt, 2022. Ich würde jetzt einschätzen, dass wir jetzt so Platz 3 oder 2 sind. Leider auch, weil es andere nicht mehr gibt, muss man auch fairerweise dazu sagen. Es gibt noch eine ganz tolle Firma in Südfrankreich, mit dem wir auch eine Kooperation haben. Ja, die Zulassung macht der Unterschied. Wenn man in den Markt sein will, muss man ein Konzept haben, was man zulassen kann. Und wir haben ab Tag 1 dafür Zulassung konstruiert. Am zweiten Schritt gibt es für unser Flieger tatsächlich eine Nachfrage. Nicht nur, weil es emissionsfrei und nachhaltig ist. Das ist tatsächlich für viele Menschen sehr wichtig. Aber Nachhaltigkeit funktioniert auch nur dann, wenn man damit Geld verdienen kann. Und weil die Betriebskosten sind, wie sie sind, können auch unsere Kunden damit gute Margen erarbeiten. Und ich sage manchmal auch aus Spaß, wir sind eigentlich eine Fintech, weil wir machen die Regionalluftfahrt profitabel. Weil viele Regionalbetreiber, die haben Schwierigkeiten. Die haben die Konkurrenz von den Low-Cost-Carrier, haben kleinere Flotten, sind manchmal angewiesen auf Flugstrecken, wo sie nicht immer den Flieger füllen können. Und mit unserem Flugzeug hätten sie ein Instrument, womit sie sehr viel profitabler die Menschen von A nach B transportieren können.
Super. Mit Blick auf die Uhr kommen wir leider schon zum Ende. Ich hätte wirklich noch eine Liste an spannenden Fragen hier. Aber ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht und ich drücke die Daumen, dass wir in ein paar Jahren nochmal reden und ihr wirklich Marktführer in Europa seid im Bereich E-Flugzeuge.
Ja, darf ich da noch mal ganz kurz zum Timeline was sagen?
Ja, klar, gerne.
Wie erwähnt, es könnte jetzt mit der Veröffentlichung zusammenpassen, dass es diese Woche ist, aber Tag der Aufnahme nächste Woche die Veröffentlichung unserer Halle in Oberpfaffenhofen, wo die erste flugtaugliche Batterien hergestellt werden. Und wir planen in 100 Wochen unser Erstflug, auch in Oberpfaffenhofen. Und dann gibt es, wie erwähnt, dem Flugversuchsprogramm bis zur Zulassung. Das dauert dann in der Regel 2 Jahre. Das heißt, wir hätten, glaube ich, in den nächsten 100 Wochen noch ein paar Möglichkeiten, ein Update zu geben.
Okay, alles klar, super. Ja, machen wir sehr gerne.
Vielen Dank.
Danke dir, dass du da bist.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren und zu denen ihr euch eine Folge wünscht, schreibt uns das gern in die Kommentare. Das war Startklar, der Podcast von Munich Aerospace, dem Bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.